Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Der Abend im Deutschlandfunk weiter mit Matthias Frieber. Mikrofon bis 20 Uhr, jetzt alles Wichtige aus der Welt des Sports hier im Deutschlandfunk. Historisch, mindestens aber sporthistorisch, kann man diese Woche beschreiben.
Erst einmal möchte ich sagen, dass ich mit Thomas Bach übereinstimme, dass es keine Absage der Spiele geben darf. Aber wir wollen natürlich, dass die Sportler in der bestmöglichen Situation gegeneinander antreten können. Die Spiele sollen auch für die Zuschauer schön und sicher werden. Daher habe ich Thomas Bach darum gebeten, die Spiele zu verschieben.
Japans Premierminister Shinzo Abe bei der Ankündigung der Verlegung der Olympischen Sommerspiele von Tokio bis in das nächste Jahr. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass Olympische Sommerspiele um ein Jahr verlegt worden sind. Darüber sprechen wir heute ausführlich. Was bedeutet das auch für die Menschen in Tokio, für die Sportverbände und für die Medien? Und wir fragen, was wird aus der Tour de France? Noch hält man in Frankreich an der Tour fest. Ganz am Ende dieser Sendung geht es dann noch um Fußball im Interview zur Frage der Solidarität in der Liga. Klaus-Rüdiger Fritsch, der Präsident von Darmstadt 98 und Präsidiumsmitglied der Deutschen Fußballliga. Für manche ist sie ein nationales Heiligtum, in jedem Fall aber ein ganz wichtiges staatstragendes Ereignis in Frankreich, die Tour de France. Ende Juni sollte Ausgabe 107 in Nizza gestartet werden und dann 3 Wochen dauern, bis zum Finale auf den Pariser Champs-Élysées. Noch halten die Organisatoren daran fest. Florian Nass über die Debatten um die Tour.
Zuletzt hatte sich die Tour de France-Organisation ASO eine Nachrichtensperre auferlegt. Abtauchen bis Ende April und eine Entscheidung zur Tour 2020 erst Anfang Mai kommunizieren. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklungen in Frankreich scheint dieser Fahrplan nicht haltbar zu sein. Es wird schon in den nächsten Tagen damit gerechnet, dass die 107. Ausgabe der Tour de France nicht am 27. Juni in Nizza gestartet werden kann. Noch aber steht der Termin. Für den letzten deutschen Etappensieger bei der Tour, John Degenkolb, ist das nicht zu halten.
Der Tourchef Prudhomme meinte ja, dass nur ein Weltkrieg die Tour de France zum Stoppen bringen kann. Der Meinung bin ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube nicht, dass eine Tour de France davor gefeit ist, in dieselbe Situation zu kommen, wie wir uns jetzt halt befinden. Ein sicheres Gefühl, dass wir in Nizza Anfang Juli an den Start gehen werden, kann ich ehrlich gesagt im Moment nicht davon sprechen.
Auch die in die Diskussion gebrachte Idee, die Tour unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen, scheint eher eine Illusion zu sein. Im vergangenen Jahr wurden zur Sicherung der Straßen und Zufahrtswege 22.000 Einsatzkräfte benötigt. Aktuell hat Frankreich andere Sorgen, als genau dies zu organisieren. Für die Profiteams wäre eine Austragung nur vor Fernsehkameras durchaus eine Option. Per Skype sagt der Chef des deutschen Bora Hansgrohe-Rennstalls Ralf Denk aber auch, dass ein Komplettausfall der Radsportsaison zu verkraften sei.
Sollte die Tour de France 2020 überhaupt nicht stattfinden, dann bedeutet das sicherlich nicht das Aus für den Rennstall Bora Hansgrohe.
Momentan entwickeln sich spannende Ideen. Eine lautet, die großen Landesrundfahrten Tour de France, Giro d'Italia und Spanien-Rundfahrt im Herbst jeweils nur eine Woche auszutragen und in einer Gesamtwertung zusammenzufassen. Länder- und grenzübergreifend. Auch das klingt aktuell wie eine Vision von einem anderen Stern. Für John Degenkolb, zweifacher Familienvater, spielen solche Gedanken keine Rolle. Es gibt andere Prioritäten.
Der Körper kann die Ruhe jetzt auch gebrauchen. Und ich glaube, auch vom Kopf her ist es wichtig, in dieser speziellen Situation auch abschalten zu können und sich jetzt auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Aber das, was richtig zählt, das ist die Gesundheit und das ist die Familie. Und die nächsten 2 Wochen steht das absolut im Vordergrund.
Für die Tour de France selbst wird nun zeitnah, vermutlich in der kommenden Woche, mit einer Entscheidung gerechnet. Und der Staat wird diese beeinflussen. Alles andere wäre fernab der Realität.
Vor dieser Sendung konnte ich mit Clément Guilloux darüber sprechen. Er ist Sportjournalist bei der Zeitung Le Monde und befasst sich mit der Tour de France. Ich habe ihn gefragt, wie lange man noch weiter an der Tour im Juli festhalten kann.
ASO, which is the organizer of the Tour de France, basically thinks that it can hold a bit longer, which is
die ASO, die Tourorganisation, denkt, dass man noch bis 1 oder 2 Monate davor Zeit hat, eine Entscheidung zu treffen. Die Tour de France ist eine gut organisierte Maschine. Sie können fast mit einer Woche Vorlauf das Rennen organisieren. Alle Hotels sind gebucht, die Städte sind geplant. Sie können viel länger warten als bei Olympia oder bei der Fußball-EM. Bei der Tour wird man vielleicht bis Mai warten können mit einer Entscheidung.
So the Tour de France can wait until probably May before taking any decision.
There are some scenarios. Es werden ja auch andere Szenarien diskutiert. Marc Madiot, einer der Teamchefs, brachte noch einmal eine Tour hinter verschlossenen Türen ins Gespräch. Ist das überhaupt realistisch?
Dieses Szenario wurde von der Regierung ins Spiel gebracht. Die Idee kommt wahrscheinlich von der Sportministerin. Eine Tour hinter verschlossenen Türen, also ohne Publikum am Straßenrand, ohne Publikum an Start und Ziel. Wie realistisch das während der Etappe ist, kann man nicht wissen. Aber bei Start und Ziel kann man eine Zone ohne Publikum haben. Das hatten wir schon bei Paris-Nizza, nachdem die ersten Beschränkungen in Frankreich beschlossen waren. Das ist eine Idee, über die nach unseren Informationen bei der ASO gerade stark nachgedacht wird. Sie haben auch mit Sponsoren darüber gesprochen. Das ist aber keine gute Idee für die Fernsehstationen. Die Show ist eine andere und auch für die Etappenorte. Die nutzen die Tour auch, um ihren Bürgern etwas zu bieten. Das würde ein harter Kampf für die ASO, die Bürgermeister zu überzeugen.
But perhaps you can say the tour caravan of drivers and. Aber man könnte ja sagen, alleine der Tourtross aus Fahrern und Betreuern wäre zu groß. Da besteht doch ein enormes Infektionsrisiko, wenn sich dieser Tross durch Frankreich bewegt.
Are traveling through France.
Of course, for now it's only an hypothesis.
Natürlich, bis jetzt ist es auch nur eine These und die ASO hat auch noch nicht öffentlich darüber gesprochen. Das sind schwer umzusetzende Maßnahmen, aber natürlich denkt jedes Team im Feld, es ist besser, eine Tour hinter verschlossenen Türen zu haben, als keine. Das hat wirtschaftliche Gründe und dafür braucht man Veränderungen in der Art und Weise, wie die Tour in den Medien übertragen wird.
Sie haben die Sportministerin schon erwähnt, Roxana Maracineanu. Sie hat gesagt, es sei zu früh für eine Entscheidung. Warum ist die Politik so zögerlich?
Das Erste, das Sie wissen müssen, es gibt eine enge Verbindung zwischen den Tourorganisatoren und dem französischen Staat. Die Tour verlässt sich natürlich zum Beispiel darauf, die Straßen für das Rennen zu haben. Man braucht Polizei und Feuerwehrleute. 29.000 von ihnen sind während der Tour im Einsatz. Es ist eine enge Partnerschaft zwischen den Organisatoren und der Regierung. Die Regierung und natürlich Monsieur Macron werden entscheiden, ob die Tour starten kann. Aber man kann davon ausgehen, dass die Regierung das Rennen erhalten will, weil es ein großes Zeichen der Hoffnung im Juli sein kann, wenn wir die Krise hoffentlich überstanden haben.
Die Tour sei von größter Bedeutung, sagt die Sportministerin auch. Was heißt das konkret? Warum ist die Tour so eine große Sache für Frankreich?
Such a big, big thing for France.
Die Tour de France ist wie Notre Dame, wie der Louvre. Es ist Teil des französischen Erbes. Die Tour ist der beste Weg, Frankreich in der Welt bekannt zu machen. Mehr noch, sie ist ein Motor für die Tourismusindustrie im Juli. So viele Menschen aus der ganzen Welt kommen in die Tourstädte und in die Berge. Es ist ein sehr bedeutsamer Teil der französischen Tourismusindustrie.
There are also discussions about the economic effects. Es gibt ja auch Diskussionen über die wirtschaftlichen Auswirkungen, sollte die Tour abgesagt werden. Wie wichtig ist das Rennen in wirtschaftlicher Hinsicht für das Land?
In economic terms for the country.
One can think it's not much, but it's very difficult to evaluate.
Das ist schwer zu bewerten. Das größte Problem werden die Teams haben, weil die Tour das größte Rennen im Jahr ist und die Tourismusindustrie. Aber Frankreich hat noch andere Möglichkeiten in Sachen Tourismus. Also ich denke nicht, dass die Tour eine große wirtschaftliche Bedeutung für das Land hat. Wichtig ist die Tour für die Organisatoren und für den Radsport.
How do people in France discuss it? Wie diskutiert man das in Frankreich? Spricht man darüber, ob es eine gute oder schlechte Idee ist, das Rennen zu starten?
A good or a bad idea to have the Tour de France this year?
Nein, bis jetzt ist es kein Thema in öffentlichen Diskussionen. Jeder konzentriert sich auf die Gesundheits- und Wirtschaftskrise. Aber nach der Verlegung der Fußball-EM und der Olympischen Spiele ist die Tour de France das größte Sportevent, das im Sommer geplant ist. Es wird zum Thema in den Medien werden, für die Bürger aber erst später, nehme ich an. Schon bei Paris-Nizza, das am 14. März zu Ende gegangen ist, 2 Tage vor der Ausgangssperre, war es aber schockierend zu sehen, dass das Rennen noch lief, während das Land schon auf die Beschränkungen vorbereitet wurde. Aber die Tour de France ist in 3 Monaten. Da macht man sich jetzt noch keine Sorgen drum.
now it's really not to worry for now.
Die Organisatoren weisen darauf hin, dass nur die beiden Weltkriege zum Ausfall der Tour geführt haben. Was halten Sie für wahrscheinlich? Was wird am Ende passieren?
What will happen at the end?
I really don't know what will happen. Most will depend on the evolution of the pandemic.
Ich weiß es wirklich nicht. Viel wird davon abhängen, wie sich die Pandemie entwickelt. Man kann davon ausgehen, dass die ASO, wenn die Zahl der Fälle Mitte, Ende April zurückgeht, die Kraft und den Willen haben wird, am Rennen festzuhalten, und die Regierung könnte das erlauben. Das Argument mit den beiden Weltkriegen ist nach der Verlegung der Fußball-EM und der Olympischen Spiele nicht mehr stichhaltig, weil diese beiden Events größer sind als die Tour de France. Und sie haben nicht gezögert oder nur ein wenig gezögert. Am Ende kam es zur Verlegung. So wäre die Tour de France die Ausnahme.
In the end, they both postponed their event, so the Tour de France would be the exception.
Die Einschätzung von Clément Guillou von der Zeitung Le Monde zur Tour de France. Das Gespräch können Sie gerne nachhören und auch in voller Länge nachlesen auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/sport. Der Druck war am Ende zu groß, als auch einige Athleten trotz Qualifikation ihre Teilnahme bei den Sommerspielen in Tokio im Juli und August absagten, dauerte es nicht mehr lange. Am Dienstag verkündeten Japan und das Internationale Olympische Komitee die Verlegung der Sommerspiele. Die hat aber nicht nur für die Sportler und die Verbände Konsequenzen, auch Sponsoren und Inhaber der Medienrechte müssen sich auf eine neue Situation einstellen. Dazu Heinz-Peter Kreuzer.
Hatten Sponsoren und Medienrechteinhaber Einfluss auf die Entscheidung, dass die Sommerspiele in Tokio verlegt werden? Nein, sagt Michael Payne, Berater einiger IOC-Topsponsoren und früherer Marketingchef des IOC. Er sagt, dass weder IOC-Präsident Thomas Bach noch die Organisatoren von den kommerziellen Partnern beeinflusst worden sind. Nichts sei weiter von der Wahrheit entfernt, als dass die IOC-Entscheidung von Sponsoren und Medien beeinflusst worden sei. Die wurden informiert, aber nicht konsultiert. Und das, obwohl die Konsequenzen für Sponsoren und Medien massiv sind. Der wichtigste Geldgeber für das Internationale Olympische Komitee ist das US-Network NBC. 7,8 Milliarden US-Dollar zahlt der Konzern für die Medienrechte bis 2032. Für den Sender ist die Verlegung in das nächste Jahr ein großer Einschnitt, erklärt Olympia-Experte Ed Hula vom Branchendienst Around the Rings.
NBC will not have the
NBC wird nicht die erwarteten Einnahmen aus Sponsoring und Werbung bei Olympia 2020 haben. Kurzfristig wird es eine Delle in der Bilanz geben, aber langfristig wird sich das Geschäft normalisieren, denn 2021 werden die Werbekunden zurückkommen.
Die Zeit der Sommerspiele im Juli und August ist die Periode des Jahres mit den geringsten Werbeeinnahmen. Das Loch sollte mit den Einnahmen aus den Übertragungen von Tokio 2020 gefüllt werden. Der Olympia-Zeitpunkt ist also auch vom Werbewert her wichtig. NBC hatte für den Sommer schon Werbung im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar verkauft. Es war auch eine Vertragsklausel zwischen NBC und IOC, die eine Verlegung in den Herbst nicht möglich machte. Dort ist geregelt, dass die Sommerspiele nicht im Herbst stattfinden dürfen, weil in dieser Zeit die Saison in der Football-Liga NFL startet. Ein ähnliches Problem droht nun bei einer Verlegung in das Frühjahr 2021. Sportmanagement-Professor Rick Burton von der Universität Syracuse erläutert dem Deutschlandfunk in einem schriftlichen Statement:
Das ist die Mitte des NBA, NHL und NCAA-Wahnsinns-Sportfensters. Es ist eins der gesättigsten Fenster der nordamerikanischen Sportlandschaft. Anstatt wie im Sommer praktisch ohne Wettbewerb zu senden, müsste sich NBC einem Kampf um die Quoten stellen, den sie nicht wollen.
Die Europarechte für die Spiele liegen beim US-Konzern Discovery mit seiner Tochter Eurosport. Nach der Verlegung Olympias ist die wirtschaftliche Lage des Konzerns angespannt. Bei der US-Finanzaufsichtsbehörde wurden schon am 24. März olympiabezogene Verluste bis zu 200 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal gemeldet. Und wegen der Coronavirus-Pandemie hat Discovery seinen Kreditrahmen strapaziert und eine halbe Milliarde US-Dollar zur Stärkung der Liquidität beansprucht. Zusätzlich tritt man auf die Kostenbremse. Marketing-Experten sehen zwar wegen der Pandemie die verspäteten Olympischen Spiele als eine Erleichterung für die Sponsoren. Offiziell stehen sie zu Olympia, wie IOC-Präsident Thomas Bach bei einer Pressekonferenz erklärte.
In der Zwischenzeit haben wir mit allen Sponsoren gesprochen. Wir haben ihre volle Unterstützung bei dieser Entscheidung. Wir werden diese Spiele Tokio 2020 nennen.
These games are called the Olympic Games Tokyo 2020.
Coca-Cola bestätigte in einem Statement die Verbundenheit mit Olympia. Bei Firmen wie General Electric, Procter & Gamble, Dow Chemical laufen die Verträge Ende 2020 aus. Laut Bach bleiben sie aber bei der Stange.
Für mich ist es eine logische Konsequenz, dass die Sponsoren von Tokio 2020 ihre Rechte behalten werden, auch wenn sie erst 2021 stattfinden.
Sportmanagement-Experten wie Rick Burton verweisen aber darauf, dass viele der IOC-Top-Sponsoren in der Regel börsennotierte Unternehmen seien. Und da stünden die vierteljährlichen Gewinnberichte im Fokus der verschiedenen Börsen mit den in diesem Jahr eingeplanten und fehlenden Olympiaprofiten im Sommer. Dazu kommen dann auch die direkten Kosten für die Olympiakampagnen. Ertula vom Branchendienst Around the Rings rechnet zusammen.
You know, for all of the sponsors, obviously.
Alle Sponsoren müssen ihre Marketingpläne für 2020 ändern. Spezielle TV-Werbespots für Olympia mit Sportlern, spezielle Marketingkampagnen, die für Olympia entwickelt wurden, Tickets für Geschäftskunden, all das muss neu geplant werden für die Spiele 2021.
Redesign for 2021 and the next date for the Olympics.
Wichtig für Sponsoren und Medien ist jetzt aber der Zeitpunkt für Tokio 2020 in 2021. Damit die Kosten überschaubar bleiben.
Berichtet Heinz-Peter Kreuzer. Ein neuer Termin wird also gebraucht für die Sommerspiele. In den nächsten Wochen will das IOC dazu informieren. Am Telefon begrüße ich dazu Thomas Weikert, den Präsidenten des Welttischtennisverbands. Guten Abend, Herr Weikert.
Ja, hallo, guten Abend.
So eine Terminverschiebung ist nicht leicht. Sie haben in einem ersten Statement schon gesagt, Sie plädieren für April oder früher im Jahr 2021. Warum dieser Terminvorschlag?
Naja, das war unsere erste Überlegung beim Tischtennis, weil wir später im Juni eine eigene Weltmeisterschaft in Houston, Texas haben. Für uns ist es allerdings, wir haben auch dieses Jahr die WM in den Juni zunächst mal verlegt, also einen Monat vor den geplanten Spielen. Unsere WM wird sicherlich auch nachverlegt werden wegen der Corona-Krise. Also es wäre zu leisten. Also im Ergebnis sag ich mal, werden wir damit irgendwie zurechtkommen, weil wir natürlich sehen, dass das IOC und die Partner Probleme haben, einen vernünftigen Termin für alle zu finden.
Wie schwer ist denn diese Findung? Wie haben Sie das erlebt jetzt in den letzten Tagen?
Ich glaube, es ist ganz schwer. In der Videokonferenz haben wir mit den Verbänden ja stillschweigend vereinbart. Jeder Verband hat seinen Wunschtermin sozusagen genannt. Das ging weit auseinander. Jetzt ist es natürlich so, dass einige natürlich auch vorpreschen. Ich habe von Herrn Mori was gehört, also dem TOCOG-Präsident. Ich habe von Herrn Coates was gehört, dem Leiter der Taskforce des IOC. Und ich meine auch Herr Coe, der Kollege vom World Athletics, hat etwas gesagt. Ich glaube, die Interessen unter einen Hut zu bekommen, das ist einfach fast unmöglich. Wenn ich dann noch die Fernsehinteressen von NBC berücksichtigen möchte, und dann ist es, denke ich, ziemlich klar, im Frühjahr ist NBA und Baseball. Ich vermute, dass dann Olympia etwas später, also Juli oder August, stattfinden wird. Ich glaube, es ist eine Herkulesaufgabe und irgendwo muss man ja ansetzen, wenn ich das von meinem eigenen Verband dann sehe. Wir müssen dann ja auch Termine machen und dann müssen wir den Kontinentalverbänden und auch den Mitgliedsverbänden dann Termine vorschlagen. Und irgendwie müssen wir dann halt einfach entscheiden. Das wird nicht anders gehen.
Wie schwierig ist es denn und wie viel Flexibilität brauchen Sie denn? Sie haben schon gesagt, da hängen ja noch eine ganze Reihe weitere Kalender dran, die sich auch bis in nationale Kalender dann weiter durchsetzen werden. Wie viel Flexibilität brauchen Sie da für die Planung 2021?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das ziemlich bald erfahren, am besten nächste Woche, damit wir planen können oder ob wir verhandeln können. Der Terminplan für 2021 wird sowieso schwer genug, weil wir ja die meisten Termine in 2020 schlicht und einfach absagen müssen. Es glaubt kein Mensch, dass wir vor August, September wieder zur Normalität zurückkehren.
Wenn das IOC überhaupt. Hat das lange geglaubt.
Ja, das war vielleicht ein bisschen zu lange, das muss man so sagen. Und im Ergebnis ist es so, möglichst schnell, damit wir planen können und dann auch die anderen, unsere sogenannten Stakeholder, dann informieren beziehungsweise mit diesen auch verhandeln können, wie wir das tun.
Jetzt soll ja das IOC dann entscheiden. So ist, glaube ich, das Ergebnis dieser Abstimmung. Die werden einen Termin festlegen. Wie sehr sind Sie da jetzt noch eingebunden oder warten Sie auf die Vollzugsmeldung aus Lausanne?
Ich warte jetzt erstmal darauf, dass uns ein Vorschlag gemacht wird. Ich denke zumindest, dass die Verbände noch was dazu sagen sollen, denn die Verbände sind naja, würde ich mal sagen, sehr wichtig für das IOC, denn wir stellen nun auch die Sportler, die die Wettbewerbe dort bestreiten. Ich denke, es wird kein Wunschkonzert sein, aber dass wir einen Termin vorgeschlagen bekommen und wir zumindest dazu noch unsere Meinung sagen können, das erwarte ich schon.
Und Sie glauben, das passiert auch, dass Sie nochmal angehört werden?
Das weiß ich nicht, das wird man sehen.
Wie groß war denn Ihre Erleichterung, dass man sich dann doch zu einer Verlegung überhaupt durchgerungen hat?
Also ich denke, die Erleichterung war auf allen Seiten groß. Das ist dann auch okay. Und jetzt sollten wir auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Das heißt dann auch, es nicht dann so kritisch sehen, wenn jetzt ein Termin vorgeschlagen wird. Wir müssen den schlicht und einfach dann akzeptieren, nach vorne schauen, mit unseren Verbänden dann sprechen und dann geht's weiter. Wir können jetzt nicht mehr nach hinten schauen. Es muss einfach nach vorne gehen und die Lage ist schwierig genug.
Es gab ja eine Menge Kritik, um noch mal ganz kurz dabei zu bleiben, am IOC und auch an Präsident Thomas Bach. War die für Sie nachvollziehbar?
Also ich muss zunächst mal sagen, es ist ja sehr schwierig zu verhandeln, die einzelnen Positionen unter einen Hut zu bekommen. Deshalb ist es erstmal schwierig. Die Kritik kann ich selbstverständlich nachvollziehen. Man hätte das wahrscheinlich etwas früher machen müssen. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, auch sehr schwierig.
Das heißt, die Rücktrittsforderungen, die es gab, die können Sie nicht so ganz teilen?
Also da man fordert ja immer schnell einen Rücktritt. Ich glaube, da muss man erst auch mal genau wissen, wie das Ganze denn wirklich auch abgelaufen ist. Ich denke, mit dem japanischen Partnern zu verhandeln war schwierig, mit der Regierung. Und natürlich dann die Interessen der Verbände auch unter einen Hut zu bekommen, ist auch schwierig genug. Es ist immer schwierig, kurz nach einer Entscheidung schon den Rücktritt zu fordern. Das ist mir viel zu früh.
Lassen Sie uns ganz kurz noch auf dieses Jahr gucken. Sie haben schon gesagt, Sie rechnen nicht vor August, September mit Sport. Wie sehen Sie das im Welttischtennisverband? Was sind Ihre aktuellen Planungen für 2020?
Ja, im Moment haben wir erstmal bis Ende Juni alles abgesagt. Unsere verschobene WM aus März sollte eigentlich Ende Juni 2020 stattfinden. Wir haben morgen eine Videokonferenz unseres Präsidiums. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die WM nach hinten verschieben werden. Wir planen, eine genaue Planung gibt's nicht. Es gibt intern natürlich Überlegungen, wie wir dieses Jahr, ich sage ganz einfach mal, rumbekommen, denn wir müssen auch unsere finanziellen Interessen gegenüber Verbänden, Fernsehen, Organisatoren wahrnehmen. Wenn wir Glück haben, können wir im letzten Quartal was machen, dann wäre ich zumindest sehr froh.
Sagt Thomas Weikert, der Präsident des Welttischtennisverbands, live hier bei uns im Deutschlandfunk. Danke Ihnen, Herr Weikert, für Ihre Zeit und dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Wir schauen jetzt noch nach Japan. Wie geht man eigentlich dort mit der Entscheidung des IOC um? Über Jahre schien der Rückhalt der japanischen Bevölkerung für Olympia unerschütterlich. Nun scheint aber tatsächlich sich etwas Widerstand zu regen gegen die Spiele in Tokio. Größere Probleme haben die Organisatoren zu lange ignoriert. Das könnte sich jetzt aber ändern, berichtet Felix Lill.
Japan ist die Lust vergangen. Dieser Eindruck entsteht, wenn man einer Umfrage aus diesem Monat glaubt. Noch bevor die Olympia-Organisatoren zu Beginn der vergangenen Woche die Verschiebung der Spiele verkündeten, hatte die Nachrichtenseite Yahoo Japan ihre Nutzer gefragt, wie sie die Sache sehen. Sollte Olympia wie geplant stattfinden, so wie es die Organisatoren lange noch beteuerten? Die überraschende Antwort: Unter 76.000 Usern befürworteten mehr als 65%, dass Tokio 2020 nicht etwa verschoben, sondern ganz abgesagt wird. Die Umfrage genügt nicht dem wissenschaftlichen Kriterium der Repräsentativität. Aber bei so einer hohen Teilnehmerzahl lässt sich immerhin dies sagen. Die Olympia-Euphorie hat in Japan einen deutlichen Dämpfer erlitten. Es ist eine überraschende Entwicklung, wenn man sich an die letzten Jahre erinnert. In Japan konnte sich die olympische Bewegung, so schien es jedenfalls, immer großer Unterstützung sicher sein. Nach der Tsunami- und Atomreaktorkatastrophe von 2011 um Fukushima hatte Premierminister Shinzo Abe die Spiele von Tokio 2020 zu den Spielen des Wiederaufbaus erklärt. Die Mehrheit der Bevölkerung ließ sich überzeugen. Im September 2013, als Tokio gegen Istanbul und Madrid das Rennen ums Austragungsrecht gewann, waren 92% der Japaner für Olympia in ihrer Hauptstadt. Es gab zwar immer Bedenken, aber besonders viel Presse bekamen die Kritiker nie. Einer von ihnen ist Hiroki Ogasawara. Der Professor für Soziologie an der Universität Kobe ist Verleger des Sammelbands Han Tokyo Olympic Sengen, auf Deutsch Anti-Tokyo Olympisches Manifest. Dass die Skepsis gegenüber Olympia nun wächst, wundert Ogasawa dann nicht.
Bei Olympischen Spielen sollte es eigentlich um das Zelebrieren der Menschheit gehen, um Athletik, Respekt, Fair Play und so weiter. Es ist eine Veranstaltung für Athleten. Das ist es, was Olympia eigentlich ist. Aber Shinzo Abe und dem IOC gefällt die Vorstellung, dass Olympia mehr als das sein könnte. Es soll um Fuku gehen, also den Wiederaufbau in Fukushima. Aber ich frage mich, warum brauchen wir dieses Konzept dabei? Wiederaufbau ist eine andere Sache, völlig unverbunden mit Sport. Die Olympischen Spiele werden hier also als politische Ressource eingesetzt.
Indem die Organisatoren nun wochenlang darauf beharren wollten, dass Olympia trotz allem in diesem Juli stattfinden würde, glaubt Ogasawara, stellen sich immer mehr Menschen in Japan diese Frage. Sollte Olympia nicht zuletzt als PR-Spektakel dienen, durch das sich Japan als eine nach der Katastrophe von 2011 wieder aufgebaute Nation feiern und damit dieses Kapitel endlich hinter sich lassen könnte? Um dieses Narrativ erzählen zu können, glaubt Ogasawara, schienen die Organisatoren lange Zeit auch bereit, die Gesundheitsrisiken hintanzustellen.
Die Menschen in den beschädigten Gebieten in Tohoku fühlen sich schon lange verlassen. Sie fragen sich, warum all die Baumaterialien nach Tokio gegangen sind, wenn es doch die Spiele des Wiederaufbaus werden sollten. Beschädigt war ja nicht Tokio. Im Nordosten, also Tohoku, ist unter den Menschen der Eindruck verbreitet, dass ihre Leben nicht zählen. Und jetzt, wo die Olympischen Spiele verschoben werden, will Premierminister Abe sich noch als Retter aufspielen. Er hat es in der Presse so dargestellt, als wäre er es gewesen, der die Olympischen Spiele verschiebt. Dabei hat er damit viel zu lang abgewartet und wollte sie eigentlich unbedingt noch diesen Sommer stattfinden lassen. Die Menschen merken das mittlerweile.
So hat das Projekt Tokio 2020 nun wohl eine Menge Schadensbegrenzung vor sich. Es könnte sogar sprichwörtlich zu einem historischen Problem werden. Bisher haben die Organisatoren gern die Parallele zu den Olympischen Spielen von 1964 bemüht. Damals beeindruckte Tokio die Welt mit moderner Infrastruktur und, 19 Jahre nach Japans Niederlage im Zweiten Weltkrieg, mit einem wiederaufgebauten Land. Nun aber drängt sich eine andere Parallele auf. Der erste asiatische Olympiastandort wäre Tokio nämlich eigentlich schon 1940 gewesen. Weil Japan damals aber seine Ressourcen in einen Eroberungskrieg in China steckte, sagte man Olympia kurzerhand doch ab. An dieses dunkle Kapitel erinnern Museen und Zeitungen heute kaum.
40 spielt in der Narrative auch keine Rolle. Keiner spricht von 40. Es wird, wenn überhaupt, in den Ausstellungen mal so am Rande erwähnt, dass es da auch was gab. Es wird dann so ein bisschen runtergespielt. Naja, da aufgrund des Krieges hat es nicht stattgefunden und deswegen beschäftigen wir uns auch nicht damit. Und es ist alles 64. Der Fokus ist komplett auf 64.
Sagt Thorsten Weber. Der Historiker am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Erinnerungskultur im Land auseinandergesetzt. Jetzt beobachtet Weber, dass sich die Organisatoren, Premierminister Shinzo Abe und Tokio-Gouverneurin Yuriko Koike, bemühen, dass Gedanken an die gescheiterten Spiele von 1940 gar nicht erst aufkommen.
Sagen wir mal, was Abe gestern gesagt hat, klang ja auch schon klar in die Richtung, bloß keine Vergleiche ziehen, nämlich 40 sind sie ja tatsächlich gecancelt worden. Das wird jetzt super betont. Also gestern alle haben das, alle die im Fernsehen waren, aber auch Koike und alle anderen sagen, dass die wichtige, die gute Nachricht ist, es ist nicht gecancelt worden. Ich meine, als hätte das jemals zur Diskussion gestanden. Da ist der Spin wird jetzt reingebracht. So soll das in die Geschichte eingehen. Also Abe und Koike haben das gerettet. Sie sind nicht gescheitert, deswegen hat es auch nichts mit 40 zu tun, sondern sie werden einfach nur ein bisschen später stattfinden.
Nun ist fraglich, wie viele Menschen in Japan die Verschiebung tatsächlich wie eine Rettung durch die Regierung sehen. Hiroki Ogasawara wüsste es gern. Schließlich wird eine Olympia-Verschiebung um ein Jahr laut einer Schätzung Kosten in Höhe von 5,8 Milliarden US-Dollar verursachen. Der Schaden wäre also knapp halb so hoch wie das ursprünglich für Tokio 2020 veranschlagte Budget. Ogasawara fordert daher, dass nun die Bevölkerung entscheiden darf.
Bisher hat die Bevölkerung der Austragungsorte immer gedacht, dass Olympische Spiele unbedingt ein Erfolg werden müssen. Aber durch die Corona-Krise hat sich jetzt gezeigt, dass das Veranstalten von Olympia eine Entscheidung ist. Wir haben eine Wahl und mit der Verschiebung wird das Ganze jetzt noch einmal teurer. Wir müssen also darüber sprechen, ob wir das wollen. Ich glaube, ein Referendum wäre jetzt eine gute Option.
Der Beitrag von Felix Lill zu den Diskussionen über Olympia und die Reaktion in Japan auf die Entscheidung der Verlegung. Bis Ende Juni muss der Neustart in Europas Fußball geglückt sein. Das sagt Alexander Ceferin, der UEFA-Präsident, in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica. Sollte es bis dahin nicht starten, werden wir, Zitat, die Saison wahrscheinlich nicht zu Ende bringen. In der kommenden Woche trifft sich die deutsche Fußballliga zu einer weiteren Sitzung. Dort soll dann endgültig beschlossen werden, was längst alle erwarten, dass die Bundesliga mindestens mal bis Ende April pausiert. Und auch die Zeit danach ist Stand heute noch fraglich. Für die Clubs bedeutet das, die Kosten laufen weiter. Zuschauer- und Fernseheinnahmen gibt es in dieser Zeit aber nicht. Die DFL hat deshalb alle Vereine gebeten, ihre Finanzen zu ordnen und zu schauen, ob oder wann Liquiditätsprobleme drohen. Hintergründe dazu von Thorsten Poppe.
Seit dem 25. Spieltag herrscht Stillstand in der Fußball-Bundesliga. Ein wirtschaftlich unglücklicher Zeitpunkt, denn die TV-Einnahmen werden jede Saison in 4 Teilen ausgeschüttet. Die nächste Zahlung wäre nach dem 26. Spieltag geflossen. Auch deshalb tat sich die deutsche Fußballliga DFL wohl so lange mit der Absage dieses Spieltags wegen des Coronavirus schwer. Danach wären hohe Einnahmen aus den TV-Rechten an die Clubs gegangen. Erstligist Hertha BSC spricht von rund 2 Millionen Euro pro Spieltag, die dem Club dadurch entgehen würden. Doch das sind nicht die einzigen Einnahmen, die wegfallen. Oliver Leki ist Finanzvorstand beim SC Freiburg und gleichzeitig Vize bei der DFL. Im SWR Sport erklärte er vergangene Woche, wie ernst die Lage aktuell für die Vereine ist.
Das ist wie bei jedem Unternehmen auch, wenn sie auf eine längere Frist gesehen ihr Produkt nicht mehr anbieten können. Und wir produzieren natürlich etwas, das ist ein Fußballspiel. Wenn da sämtliche Einnahmen wegfallen, und es gibt 3 große Blöcke, das sind die Sponsoring-Einnahmen, das sind die TV-Einnahmen, das sind die größten und das sind die Zuschauereinnahmen. Wenn die komplett wegfallen, Kostenblöcke natürlich weiterhin vorhanden sind, auch wenn man die versucht, ein Stück weit zu optimieren, dann wird das kein Unternehmen auf der Welt über einen längeren Zeitraum aushalten können. Das ist einfach so.
Es geht also auch darum, Kosten zu reduzieren. Viele Bundesliga-Profis verzichten inzwischen auf Teile ihres Gehalts. In der Regel kürzen sie 20% ihres Lohns freiwillig. Die Spieler von Borussia Mönchengladbach haben damit angefangen. Mainz 05 hat mit anderen Vereinen wie Bayern München oder Borussia Dortmund nachgezogen. Beim BVB soll so ein 2-stelliger Millionenbetrag eingespart werden. Christoph Breuer lehrt an der Sporthochschule Köln Sportmanagement. Für ihn ist dieses Vorgehen ein erster wichtiger Schritt, um die Krise anzugehen.
Finanzielle Schieflagen bis hin zu Insolvenzen drohen, wenn es nicht gelingt, die Kostenstruktur sehr zeitnah den veränderten Einnahmen anzupassen. Freiwillige Gehaltsverzichte tragen dazu bei, können das Finanzproblem jedoch nicht vollends lösen, insbesondere wenn die Spieltagsausfälle anhalten und auch bis Ende des Jahres keine Zuschauer bei Spielen zugelassen werden.
In der vergangenen Spielzeit gaben die 18 Bundesligisten laut dem DFL-Wirtschaftsreport fast 1,5 Milliarden Euro für die Gehälter der Profispieler und Trainerstab aus. Diese Personalkosten aus dem Spielbetrieb sind der größte Ausgabenposten. Falls also Spieler und Trainer aller Erstligisten auf 20% ihres Gehalts verzichten, würden die Vereine knapp 300 Millionen Euro einsparen. Das könnte halbwegs die noch fehlenden Fernseheinnahmen auffangen. Die Zuschauereinnahmen würde das aber nicht ersetzen, ganz zu schweigen vom Ausfall aller Einnahmen, wenn die Saison abgebrochen würde. Krisenfest sind für Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln finanzstarke Clubs wie Bayern München oder Borussia Dortmund, aber auch die TSG Hoffenheim, die in den letzten Jahren erfolgreich gewirtschaftet habe. Für Vereine wie Mönchengladbach, Frankfurt, Augsburg oder Köln wird die Krise laut dem Sportmanagement-Experten an die Substanz gehen, eine Insolvenz drohe ihnen aber voraussichtlich nicht.
Unsicherer ist dagegen die Situation für Clubs wie Werder Bremen, Mainz, Union Berlin oder Paderborn. Hier wirkt das Szenario eines Abbruchs der Saison sowie von zuschauerfreien Spielen bis Ende des Jahres bedrohlich. Noch bedrohlicher ist die Situation für jene wenigen Clubs, die es trotz des Fußballbooms in den letzten Jahren nicht geschafft haben, ihre strukturelle Verschuldung aufzulösen, sondern weiter Schulden schreiben, wie etwa für den FC Schalke 04.
Die Werksvereine aus Leverkusen und Wolfsburg besitzen zudem ein Sicherheitsnetz, denn bei Verlusten würden in dem Fall die Mutterunternehmen Bayer und VW einspringen müssen. Eine Deutschlandfunk-Abfrage an alle 18 Bundesligisten, ob Liquiditätsprobleme in der gegenwärtigen Situation drohen, blieb größtenteils unbeantwortet. Die Antworten, die kamen, blieben allgemein. So erstellt Fortuna Düsseldorf aktuell einen Finanzplan für alle möglichen Szenarien, aus dem sich unterschiedliche Maßnahmen ableiten, je nachdem wann und ob überhaupt wieder gespielt werden kann. So gehen auch die anderen Clubs vor, die alle unterschiedlich gut in den letzten Jahren gewirtschaftet haben. Deshalb ist die Idee eines Solidaritätsfonds aufgekommen, in der solvente Vereine Konkurrenten in Not unterstützen sollen, so wie es jetzt die vier Champions League-Teilnehmer Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen initiiert haben, die dafür bis zu 20 Millionen Euro zur Verfügung stellen, falls die Saison noch fortgesetzt werde. Sonst habe diese Idee eindeutige Grenzen, wie Oliver Leki vom SC Freiburg im SWR erklärte.
Für den Fall, dass überhaupt nicht mehr gespielt werden kann, würde ich schon davon ausgehen, dass zum Jahresende eine ganz große Zahl an Vereinen wirklich existenzielle Probleme haben wird. Und da schließt sich dann eben auch die Solidaritätsfrage an, wenn es nahezu allen Vereinen dann so geht, dass sie eigentlich nicht mehr in der Lage sind, ihren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, ist es dann sozusagen auch schwer zu beantworten, weil es dann letztendlich auch nichts mehr gibt, womit man Solidarität auch zeigen kann, wirtschaftliche Solidarität. Das wird für den Fall, dass wir gar nicht mehr ans Spielen kämen, praktisch unmöglich sein.
Der Bericht von Thorsten Poppe. Solidarität, das ist vielleicht eines der Worte der Stunde. Wir haben es gerade auch im Beitrag gehört. Das geht in der Gesellschaft, das geht beispielsweise in der Nachbarschaftshilfe, manchmal auch in noch größeren Zusammenhängen. Aber in einem harten Wettbewerb wie der Bundesliga schwer vorstellbar auf den ersten Blick. Mit Klaus-Rüdiger Fritsch konnte ich dazu sprechen. Der Präsident von Zweitligist Darmstadt 98 ist auch Präsidiumsmitglied der DFL. Meine Frage also an ihn, geht Solidarität überhaupt in der Bundesliga?
Ich glaube, Sie sprechen da einen ganz entscheidenden Punkt an. Ich denke, Solidarität ist immer leicht ausgesprochen, schwer umgesetzt. Aber in diesem Fall ist ja die Besonderheit die, dass durch das Coronavirus, die, das glaube ich, noch nicht mal übertrieben, sondern die ganze Welt gleichmäßig betroffen ist, damit auch im Fußball alle Vereine gleichmäßig, insbesondere in Deutschland, betroffen sind. Und es jetzt nicht einzelne Standortschicksale oder Einzelthemen gibt, sondern hier wirklich alle die gleichen Probleme haben, die zu lösen sind. Und deswegen glaube ich, an der Stelle wird es einfacher sein und tatsächlich auch sichtbar sein, dass Solidarität innerhalb der Clubs einsetzt und auch gelebt wird.
Das heißt, Sie sehen es ähnlich wie Ihr Kollege Uke Göttlich von St. Pauli, der sagt, diese Corona-Zeit wird wahrscheinlich den Fußball auch ein bisschen verändern. Und er sieht auch die Hoffnung, dass es in Zukunft mehr kollegialeren Austausch in der DFL gibt?
Also wäre zumindest auch mein Wunsch und würde nichts dagegen tun, um das zu verhindern. Ob das jetzt tatsächlich so ist, ich glaube, das ist jetzt mal definitiv eine Momentaufnahme, die erstmal auch okay ist, dass jetzt tatsächlich Solidaritätsaktionen nicht nur ausgesprochen werden, sondern auch in die Tat umgesetzt werden. Das ist jetzt mal die Zeit, die wir jetzt gerade erleben. Inwieweit das tatsächlich im Leben nach Corona zu einer wirklichen Umdenke führt, würde ich mir wünschen. Ich bin da ein bisschen skeptischer an der Stelle, weil ich glaube, es ist zumindest zu befürchten, dass der eine oder andere wieder anstrebt, relativ schnell wieder in das alte Fahrwasser zu kommen. Aber da liegt es vielleicht auch an uns allen, die wir vielleicht ein bisschen Einfluss haben, dagegen zu steuern.
Wie ist es denn eigentlich bei Ihnen in Darmstadt? Sie sind ja im Vergleich ein relativ kleiner Verein, gerade mit den Bundesligisten verglichen. Ab wann wird das denn für Sie kritisch, wenn das jetzt so weitergeht?
Wie Sie schon am Anfang festgestellt haben, ist erstmal egal, ob man ein kleiner oder ein großer Verein ist, kleinere Einnahmeverluste bei einem geringeren Etat, große Vereine große Einnahmeverluste bei entsprechend großen Etat. Also prozentual gesehen ist das natürlich immer einigermaßen relativ. Und wie gesagt, es kommt immer darauf an, individuell bei jedem Verein, auf welche Substanz die negativen Folgen des Coronavirus treffen. Und bei uns in Darmstadt, wir haben die letzten Jahre immer kaufmännisch ordentlich gearbeitet, muss ich sagen, und teilweise auch nicht immer so zu aller Freude, weil es unter Umständen hieß, vielleicht spart man sich auch tot an der Stelle. Jetzt sind wir super froh, dass wir nicht immer alles Pulver verschossen haben und haben eine gewisse Rücklage, aber auch die ist natürlich irgendwann aufgebraucht. Aber im Moment hoffen wir, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen.
Auf sowas wie Corona kann man sich ja schlecht bis gar nicht vorbereiten. Das kam ja dann doch relativ schnell, vor allen Dingen die Entscheidung in den letzten Wochen im März. Was sagt uns das aber auch über die Welt des Fußballs oder des Sports insgesamt? Ist es ein System, das für solche Krisensituationen eigentlich nicht gut vorbereitet ist?
Ja, würde ich auch ein bisschen relativieren, um es vielleicht nicht in eine zu platte Diskussion zu kommen. Also das hat meines Erachtens jetzt nicht nur was mit Fußball zu tun, dass jetzt erkennbar wird, dass man mit so einer höheren Gewalt, die ja tatsächlich nicht wirklich vorhersehbar ist, das trifft ja nicht nur den Fußball, sondern auch den Rest der Wirtschaft, die auch einigermaßen Schwierigkeiten haben, mit der spontanen Negativsituation umzugehen. Deswegen glaube ich, überraschende, massive Einbrüche, insbesondere jetzt, was hier solche Pandemien angeht. Ich glaube, da kann man sich nicht wirklich darauf vorbereiten. So. Und ansonsten zeigt der Fußball natürlich jetzt auch durchaus seine Schwächen, dass er unter Umständen da ein hochgezüchtetes System ist, dass unter Umständen das ein oder andere kaufmännische Grundprinzip, dass man auch mal Rücklagen zu bilden hat für schlechtere Zeiten, egal ob die von Corona bewirkt werden oder von anderen Umständen, die halt in einem Zyklus passieren können. Das ist, glaube ich, schon evident. Das ist richtig, dass der ein oder andere da massiv wirtschaftlich ganz hart am Wind segelt und dann halt auch schnell umkippt, wenn etwas passiert, was nicht so vorhersehbar war. Das ist, glaube ich, evident, ja.
Das heißt, Corona ist auch eine Lernzeit.
Ich kann jetzt nur für mich und für unseren Verein sprechen. Ich denke, das zeigt mal wieder, dass eine gewisse Vorsicht im Fußball, in dem schnelllebigen Geschäft und große Beträge, auch in der zweiten Liga sind ja Millionenbeträge unterwegs, glaube ich, man gut beraten ist, daraus mal ein paar Konsequenzen zu ziehen und einfach mal ein bisschen vom Gas zu gehen, den Fuß mal vom Gaspedal zu nehmen. Das scheint mir das Sinnvolle zu sein. Aber jeder Vereinsmanager muss das natürlich mit sich selbst und seinem Verein ausmachen.
Aber heißt das konkret, Herr Fritsch, wenn das Ihre Meinung ist, dass der Fußball kleinere Brötchen backen muss und wird in Zukunft?
Also ich hätte nichts dagegen. Ich halte das auch nicht für ein schlimmes Szenario, sondern für ein gesundes Szenario.
Das heißt auch mehr Ausgleich und Miteinander in, sagen wir mal, alleine dem Mikrokosmos deutsche Fußballliga.
Sage ich natürlich jetzt ganz klar ja, aber immer dann auch mit der Einschränkung, dass ich ja weiß und auch schon ein paar Tage auf der Welt bin, wie dann doch das Leben allgemein funktioniert. Es ist natürlich zum Schluss, wenn dann die Folgen des Coronavirus halbwegs überstanden sind, ist es natürlich dann schon wieder so, dass dann der einfache Lebensspruch, das Hemd ist mir näher als die Hose, doch relativ schnell dann wieder, das ist meine Befürchtung, wieder um sich greifen wird. Ich wäre froh, wenn es so wäre, dass Hose und Hemd ein bisschen mehr zusammenwachsen, wäre, glaube ich, kein Fehler für das Gesamtthema und, glaube ich, auch gesellschaftlich wäre das insgesamt eine gute Entwicklung.
Das heißt, der Fußball merkt jetzt, oder Sie auch als DFL-Vertreter merken jetzt auch, dass eine gesellschaftliche Verantwortung durchaus da ist, den der Fußball hat in Deutschland?
Definitiv, aber ich glaube, dieser gesellschaftlichen Verantwortung war man sich, glaube ich, immer durchaus bewusst. Man weiß, dass man mit Fußball viele Menschen anspricht, viel bewegt, Emotionen in beide Richtungen auslöst. Also ich glaube, das war schon immer durchaus ein Thema. Was uns ja, glaube ich, mehr jetzt umtreibt und was jetzt so offensichtlich wird, ist so das interne Miteinander. Das scheint mir unter Umständen ein Thema zu sein. Ich glaube, nach außen hin, die ganzen Kampagnen, die in den letzten Jahren ja gefahren wurden, die, glaube ich, auch gut angekommen sind, wie Stützung des Ehrenamtes und gegen Rassismus und gegen entsprechende gesellschaftliche Fehlentwicklung. Ich glaube, da hat der Fußball schon da auch seinen Beitrag geleistet. Aber jetzt geht es ja darum, wie geht man intern miteinander um? Versucht man wegen 2,50 Euro den Spieler hier, den Spieler da? Treibt man die Themen hoch? Lässt man sich über vielleicht bestimmte Beratermechanismen gegeneinander ausspielen? So, das sind so die Themen, die interessieren mich, wie das jetzt in Zukunft gehandelt wird. Da werde ich mit Interesse zuschauen und gerne meinen Beitrag zu einer, wie soll ich sagen, Normalisierung leisten.
Sie sind ja auch im Präsidium der DFL. Nächste Woche sitzen Sie nochmal zusammen. Da geht es auch darum, ob man oder wann man wieder spielen kann. Was sind da Ihre Gedanken? Ist es gerade vor der aktuellen Situation überhaupt realistisch, diese Saison nochmal irgendwie anzupfeifen?
Ja, was realistisch ist, also ich werde jetzt nicht der 120. sein, der sich jetzt zu, glaube ich, zum Schluss gar nicht wirklich bewertbaren Thematik äußert. Wann können wir wieder ins normale Leben zurückkehren und wann haben wir die Pandemie überstanden, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist unser Wunsch und die Hoffnung und wir müssen auf jeden Fall vorbereitet sein und wenn es möglich ist, möchten wir auch wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Das ist einfach aus übergeordneten Gesichtspunkten, die, glaube ich, die letzten Tage und Wochen ausreichend thematisiert wurden, einfach definitiv notwendig und ob das dann so passieren wird, das wissen Sie nicht, das weiß ich nicht und das werde ich mir ja auch nicht anmaßen, vorauszusehen. Aber wir fahren auf Sicht und gucken, dass wir jedes Mal, wenn sich neue Entwicklungen tun, dass wir dann auch bereit sind, wieder in den Spielbetrieb einzusteigen. Das ist ja nicht verwerflich.
Klaus Rüdiger Fritsch im Deutschlandfunk-Interview, der Präsident von Darmstadt 98. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Die PGA-Tour der Golfer gehörte zu den letzten Sportveranstaltungen in den USA, die noch betrieben wurden. Inzwischen ist aber auch hier der Spielbetrieb eingestellt. Im Hintergrund geht es dieser Tage aber um noch viel mehr als um das Gesundheitsrisiko für Spieler und Fans. Eine Investorengruppe will das seit Jahrzehnten existierende Monopol der etablierten Organisatoren und Turnierveranstalter brechen und die berühmtesten Spieler abwerben. Tiger Woods beispielsweise signalisierte schon, dass ihn dieses Projekt durchaus interessiert. Doch der Widerstand scheint groß zu sein. Jürgen Kalver mit den Hintergründen.
Abgesehen von ein paar stillen Tagen rund um die Jahreswende gibt es im Turnierkalender im internationalen Profigolf keine Zeit zum Luftholen. Das beginnt für die amerikanischen Spieler Anfang Januar auf Plätzen auf dem fernen Hawaii und geht danach wie bei einem Wanderzirkus kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten, begleitet von einem Tross von begeisterungsfähigen Fernsehkommentatoren. Better than most. How about him? It is better than most. Better than most. In anderen Teilen der Welt sieht es ähnlich aus. Auf der European Tour kommt ein Spieler dabei am weitesten herum. Man macht nicht nur Abstecher auf Plätze in der EU, wie zu den BMW International Open in Eichenried bei München. Man fliegt nach Nord- und Südafrika, auf die arabische Halbinsel und in mehrere Länder in Asien. Die Ambitionen sind jedoch überall dieselben. Wer seine Startberechtigung nicht verlieren will, muss bei ganz vielen Turnieren dabei sein und dort möglichst gut abschneiden. Das gilt auch für die berühmtesten unter ihnen, wie den Weltranglisten-Ersten Rory McIlroy. Der kam deshalb in den letzten 12 Monaten auf 25 Termine. Seine Einnahmen 2019 aus den prall gefüllten Prämientöpfen etwas mehr als 20 Millionen Dollar. Den dicksten Batzen steckte er am Ende der Saison ein und klang mehr als zufrieden. To play like that and get the win, win the FedEx Cup, yeah, it's awesome. Theoretisch müsste dem Mann aus Nordirland, der seit ein paar Jahren, wie so viele andere Golfprofis auch in Florida lebt, angesichts der Belastung, ein neues Projekt gefallen. Die Premier Golf League, die eine Gruppe von wohlhabenden Investoren auf die Beine stellen will. Das Konzept besteht aus maximal 18 Pflichtterminen, davon 10 in den USA. Die Konkurrenz ist klein und exklusiv, denn man will nur 48 Spieler an den Start gehen lassen und sie mit Geld überhäufen. Ältere Golfer wie Tiger Woods gaben sich interessiert. McIlroy, obwohl berühmt dafür, jeden Dollar mitzunehmen, wo er nur kann, war jedoch ganz und gar nicht beeindruckt. Er würde nämlich gerne selbst bestimmen, ob er und wo und wann er antritt. Das hat mir als Golfer und als selbstständiger Unternehmer nicht gefallen und auch nicht, woher das Geld kommt. Darüber, aus welchen Quellen die Millionen kommen, gibt es keine klaren Aussagen. Nur Anzeichen, dass im Hintergrund, wie jüngst in anderen Sportarten auch, saudische Interessen eine Rolle spielen. Der Schweizer Dominik Senn, einer der erfolgreichsten und bestvernetzten Spieleragenten im internationalen Golf, sieht in der Initiative klare Anzeichen für einen Verdrängungswettbewerb.
Das ist eine Kriegserklärung und wenn man so etwas will, dann pflückt man ja eigentlich nur, sage ich mal, die schönsten Äpfel vom Baum und versucht dann das Beste zu holen. Die PGA Tour wird da nicht einfach so zuschauen. Und ihre Sponsoren und TV-Partner auch nicht.
Das Projekt sei eher etwas für ältere Spieler mit großen Namen, für solche, die im Stress des Turnieralltags keine nennenswerten Erfolge mehr erzielen, die aber noch keine 50 Jahre alt sind und deshalb nicht auf der lukrativen Champions-Tour der alten Herren antreten können.
Weil alle anderen, die sich nicht sicher sind, wie lange sie sich in den Top 48 oder Top 50 der Welt bewegen, müssten eigentlich eine hohe Risikoabwägung machen, ob sich das lohnt, ausgeschlossen zu werden.
Senn ist übrigens grundsätzlich skeptisch, was das neue Projekt angeht.
Das kann heute eine super Idee sein, dann sagen die, wir finanzieren das und stampfen das mal aus dem Boden. Aber wenn irgendeiner da, der am Schalthebel sitzt, den Daumen nach unten dreht, dann ist das auch morgen wieder fertig.
Deshalb hätte das Timing für den neuen Fernsehvertrag nicht besser sein können. Die Eckdaten gab Jay Monahan, der Commissioner der PGA Tour, in der letzten Woche bekannt. Laufzeit bis 2030, Einnahmen 700 Millionen Dollar pro Jahr. Zu den innovativen Überlegungen gehören der Ausbau des digitalen Streaming-Angebots und in Verbindung damit die Möglichkeit, computergeneriertes statistisches Datenmaterial en masse anzubieten. Das Publikum gerade in Amerika scheint solchen Ideen gegenüber aufgeschlossen. Noch einmal Dominik Senn.
Gerade im Golf sieht man, dass diese Nutzung von Social Media und vor allem diese Streaming-Aktivitäten in verschiedenen Bereichen, dass die immer größer und besser wird und immer mehr auch genutzt wird von den Golffans. Ich sehe, wie sie mit dem Shuttlink-Technologie und mit anderen Technologien arbeiten, jetzt auch das Wettgeschäft zukommt, wo man eigentlich sehr interessante Wetten bis zum letzten Putt machen kann.
Neue Veranstalter, die das ignorieren oder nicht bewerkstelligen, werden es schwer haben, verwöhnte Golfkonsumenten hinter dem Ofen hervorzulocken. Die Monopolstellung der etablierten Organisationen scheint deshalb bis auf Weiteres ungefährdet.
Der Beitrag von Jürgen Kalver am Ende von 2 Stunden der Abend hier im Deutschlandfunk. Wegen des neuen Sendeschemas in Corona-Zeiten gibt es heute um 22.50 Uhr auch keine Ausgabe von Sport aktuell. Neues vom Sport morgen Abend aber auf jeden Fall wieder hier in der Sendung der Abend und natürlich jederzeit online. deutschlandfunk.de/sport und auch auf Twitter @dlf_sport. Da sind wir die ganze Zeit für Sie da. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Matthias Friebe. Auch im Namen von Redaktion, Regie und Technik noch einen schönen Abend.